Schöne, wenn man so ein Mikro in der Hand hat, dann müssen die Leute einem zuhören. Und jetzt nutze ich die Gelegenheit einfach, um ein, zwei Sätze zu sagen zum Thema Dankbarkeit, weil auch mir da so ein paar Dinge bewusst geworden sind, wo ich sage, da kann ich Gott wirklich von ganzem Herzen dankbar sein. Das ist ein bisschen persönlich, aber wir sind ja unter uns. Bei mir wurde im April ADS diagnostiziert. Ich habe mich immer schon gefragt, was stimmt mit mir nicht? Was ist denn bei mir los? Und im April habe ich das dann mal wirklich mit einem großen Test beim Neurologen durchchecken lassen und dann ist das darüber rausgekommen. Und so Stück für Stück wurde mir immer mehr auch klar, was heißt das eigentlich? Und letzte Woche ist mir so klar geworden, was heißt das denn für meine Umwelt? Und wenn jemand mit ADS lebt, dann ist das unter anderem auch, dass er ziemlich viel Chaos um sich herum verbreitet. Und letztlich kann ich sagen, ich habe über die letzten 15 Ehejahre eine Spur der Verwüstung hinter mir gelassen. Und ich kann meiner Ehefrau dankbar sein für ihre Geduld und für ihr Aushalten. Und dass sie nach wie vor dran festhält, auch wenn sie manchmal echt frustriert war. Und ich bin dankbar, dass Gott mich auf die Spur gesetzt hat, rauszufinden, was kann ich machen, ohne dieses Ritalin nehmen zu müssen. Und habe dann rausgefunden, um es kurz zu machen, bei manchen Leuten mit ADS gibt es einen Mangel an Vitamin B- und Zinkversorgung. Der Körper verbraucht mehr, als er reinkriegt. Und das Hirn braucht es zum Denken. Ja klar, kann man da nicht vernünftig denken. Stehen noch ein paar Termine aus beim Arzt, aber ich habe jetzt angefangen, so das, was man so in Drogerie kriegt, nicht? In Massen zu fressen. Hochdosiert und überdosiert. Leute, ist das schön, klar zu denken. Das Gefühl, ich stehe nicht mehr im Nebel und kann klare Gedanken fassen, kann mich besser strukturieren, bin insgesamt ausgeglichener und friedlicher. Und da denke ich, wow, Gott, danke, du hast mich auf die richtige Spur gesetzt. Und da kann ich Gott so dankbar sein für. Das nochmal zum Thema Dankbarkeit. Wir haben ja, wie ihr unschwer erkennen könnt, heute Erntedank und wir haben Grund genug, Gott dankbar zu sein. Was macht der denn jetzt? Jetzt will der Bildschirmschoner hier nicht gehen. Ja, du, dieser Laptop ist heute nicht mein Freund. Und wenn ich mir das angucke, dann ist es wirklich gigantisch, wie Gott uns immer wieder neu versorgt. Aber ich muss gestehen, obwohl heute Erntedank ist, werde ich keine klassische Erntedankpredigt halten. Genau. Gott hat mir was aufs Herz gelegt. Das finde ich sehr wichtig, gerade auch das Thema. Und es ist ein Wunder im Grunde, wenn man manchen selbsternannten Endzeitlehrern und Endzeitpropheten Glauben schenken würde, dann hätten wir ja am 28. September spätestens Jesu Wiederkunft erlebt und wir wären eigentlich schon gar nicht mehr hier. Vielleicht haben wir ja auch die Entrückung verpasst, aber ehrlich gesagt, das glaube ich nicht. Wir sind erwählt von Gott, Gott liebt uns, unser Name steht im Buch des Lebens, wir hätten es schon mitbekommen. Endzeit, in der jetzigen Situation in der Welt, mehr Kriege als in den letzten Jahrzehnten, überall auf der ganzen Welt, 60 Millionen Menschen auf der Flucht. In Afghanistan, in Syrien, im Irak. Mehr Christen werden weltweit verfolgt in den letzten Jahren als in den quasi Jahrhunderten davor. Und das ist schon eine dramatische Situation. Und natürlich schießen die Endzeit-Spekulationen ins Kraut. Jetzt hatten wir gerade diese vier Blutmonde. Ich weiß nicht, wer von euch so ein bisschen damit drin steckt. Und in den sozialen Netzwerken. Da ging es heiß her. Ja, das steht auch in der Bibel. Das ist richtig. Aber was interessant ist, dass plötzlich so viele Leute der Meinung waren, sagen zu können, wann Jesus wiederkommt. Und an diesem Punkt, finde ich, ist es Zeit, wenn überall wieder diese Endzeitspekulationen so ins Kraut schießen, mal ganz kurz zu gucken, was ist eigentlich wirklich Sache. Wir müssen nicht auf irgendeinen Rabbi hören, der von sich reden macht, dass angeblich Gott ihm gesagt hat, dass der Messias wiederkommt, wenn die Ukraine, die Krim besetzt wird von den Russen, und dass dann die Wiederkunft des Messias da ist. bald, sondern wir müssen gucken, was sagt Gottes Wort. Und da möchte ich mit euch in 1. Thessalonicher 5, Vers 1 bis 10 gehen. Von den Zeiten und Stunden, aber liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen werden, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen, wie die Wehen eine schwangere Frau, und sie werden nicht entfliehen. Ihr aber, liebe Brüder und Schwestern, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme, denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein, denn die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe, mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Und lass uns diesen Text mal so Stück für Stück genauer unter die Lupe nehmen, weil der uns auch Auskunft gibt, wie wir als Christen im Hinblick auf die Wiederkunft Jesu leben sollen. Viele haben ja schon versucht, die Wiederkunft Jesu anhand der Bibel vorauszusagen oder zu berechnen. Sind die irrwitzigsten Spekulationen bei rausgekommen, die Termine kamen und gingen, aber der Herr kam nicht. Weil niemand den Termin wissen kann. Jesus hat in Apostelgeschichte 1, Vers 6 und 7 zu seinen Jüngern nach seiner Auferstehung Folgendes gesagt. Ich zitiere, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Er aber sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Mir wird das deutlich, es steht uns gar nicht zu, dass wir das wissen sollen. Alle Berechnungen, wann Jesus wiederkommt, sei es, dass sie es auf den Tag sagen, auf einen Monat oder auf ein Jahr oder ein Jahrzehnt, sind klar gegen diesen Satz Jesu. Paulus hat das die Thessaloniker ja auch klar gelehrt. 1. Thessaloniker 5, Vers 1. Vers 1, brauche ich nochmal, Jens. Von den Zeiten und Stunden aber, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben, denn ihr wisst selbst genau, dass der Tag des Herrn kommen wird, wie ein Dieb in der Nacht. Wie ein Dieb in der Nacht. Überraschend. Plötzlich. Ohne Vorankündigung. Der wirft ja keine Postkarte ein, der Dieb, und sagt, heute Nacht breche ich bei dir ein. Er kommt einfach. Und es ist bei Jesus genauso. Es lässt sich nicht berechnen. Er sagt nicht, dann und dann werde ich wiederkommen. Wenn wir also Leuten begegnen, die meinen, dass Gott ihnen anhand der Bibel gezeigt hat, wann Jesus wiederkommt, sei es, dass sie sagen, an dem Tag, in dem Monat, diesem Jahr oder diesem Jahrzehnt, so brauchen wir uns nicht verunsichern zu lassen. Denn sie können es gar nicht wissen, weil es ihnen nicht zusteht, das zu wissen. Gott hält das vor uns verborgen. Und jede genauere Bestimmung des Termins widerspricht dieser Aussage des Paulus, dass Jesus kommt wie ein Dieb in der Nacht. Das hat er übrigens auch selbst gesagt. Matthäus 24, 42 bis 44 sagt Jesus, das sollt ihr aber wissen, wenn ein Hausvater wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, so würde er ja wachen und nicht in sein Haus einbrechen lassen. Darum seid auch ihr bereit, denn der Menschensohn kommt zu einer Stunde, da ihr es nicht meint. Ihr Lieben, diejenigen, die nicht an Jesus glauben, halten natürlich den Gedanken, dass Jesus wiederkommt, für ein Märchen. Der Wahrheitsgehalt dieser Aussage rangiert bei ihnen noch unter der Wahrscheinlichkeit, dass es Elfen und Feen geben könnte. Wenn sie aber sagen werden, 1. Thessalonicher 5, Vers 3, es ist Friede, es hat keine Gefahr, dann wird sie das Verderben schnell überfallen wie die Wehen eine schwangere Frau und sie werden nicht entfliehen. Denn Jesus kommt, womit die, die an ihn glauben, überhaupt nicht gerechnet haben, dann ist das für diejenigen eine Katastrophe, die tödlich endet. Es kommt plötzlich wie Wehen, und ebenso wie eine schwangere Frau ihren Wehen nicht entkommen kann, so können sie den Konsequenzen nicht ausweichen, die die Wiederkunft Jesu für sie hat. Und diese Konsequenzen sind schrecklich. Und dieser Text geht nicht näher drauf ein, was mit ihnen passiert. Nur, dass es für sie das Verderben ist. Aber wir wissen alle, was all denjenigen bevorsteht, die ohne Jesus leben. Und keiner, ich auch nicht, redet gerne über die Hölle. Aber Jesus hat davon geredet. Und ich hoffe so sehr, dass seine Retterliebe uns entflammt, für die, die Jesus nicht kennen. Die Hölle ist keine Erfindung der Kirche, damit sich die Menschen zu Gott bekehren aus Angst, sondern sie ist eine schreckliche Realität. Und unsere Aufgabe ist es, das Evangelium zu verkünden, dass es jemand gibt, der uns davon retten will. Umso mehr, da Jesus eines Tages, vielleicht bald, wiederkommt und dann die Zeit, wo Gott gnädig ist, abgelaufen sein wird. Dann gibt es keine Rettung. Und wir haben eine historische Chance, gerade durch die Situation mit den vielen Leuten, die in unser Land kommen. Sie kommen teils, zu einem großen Teil, aus muslimischem Hintergrund. Und viele, ihr Lieben, viele kommen nicht als fünfte Kolonne des IS. Auch wenn es da sicherlich welche drunter geben mag. Viele kommen, weil sie selber bedroht sind von diesen Terroristen und ihren Glauben nicht leben können, weil der dem IS zu lasch ist. Viele sind frustriert über den Islam. Viele Muslime sind resigniert und letztlich an einem Punkt, wo sie sagen, ich bin aus Tradition Moslem, was denn sonst? Ich bin als Moslem geboren, was soll ich sonst machen? Aber im Grunde haben sie darin keine Erfüllung. Und wir als Christen in diesem Land vorleben, dass es was anderes gibt, dass es eine Realität gibt, die zutiefst wahr ist, Jesus, der Sohn Gottes, und selbst im Koran wird über ihn nur positiv berichtet, auch wenn sie ihn nicht als Herrn und Gott erkennen. Und das ist eine historische Chance, und diese Leute brauchen die Verkündigung Jesu, weil sonst sie überrascht werden, von Jesus wiederkommt, wie ein Dieb in der Nacht kommt, wenn sie überrascht von seiner Wiederkunft, wo sie sich mit ihrem Glauben an Allah auf der sicheren Seite wähnten. Ich möchte euch herausfordern, uns herausfordern, keine Angst zu haben vor den Muslimen, die hierher kommen, sondern wir haben Jesus und wir haben was zu geben. Und es ist unser Auftrag, ihnen das zu bringen. Erster Thessalonicher 5, Vers 4. Ihr aber, liebe Brüder, seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Und wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Und Paulus meint, Jesu Wiederkunft kann die Thessaloniker nicht überraschen. Er sagt, es kann sie nicht überraschen, weil sie nicht in der Finsternis sind. Auf den ersten Blick ist diese Aussage erstaunlich, denn die Tatsache, dass sie nicht in der Finsternis sind, heißt doch erstmal nicht, dass sie genaues Wissen haben über den Tag, wenn Jesus wiederkommt. Das Datum wissen sie eben nicht. Wieso kann der Tag des Herrn und seine Wiederkunft sie dann nicht überraschen? Paulus bezeichnet sie als Kinder des Lichts und sagt, sie sind nicht in der Finsternis. Und das ist der entscheidende Punkt. Er bezeichnet sie und gleichzeitig damit uns als Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Und wir gehören nicht der Finsternis und der Nacht. Und wenn man genau hinschaut, dann gibt es in diesem Text einen klaren Gegensatz. Kinder des Lichts, Kinder der Finsternis. Kinder des Tages, Kinder der Nacht. Und genau die Tatsache, dass wir Kinder des Tages sind, bewahrt uns davor, dass wir von der Wiederkunft Jesu überrascht werden. Warum? Zunächst ganz platt, in der Finsternis siehst du nichts. Kannst du nichts erkennen. Im Licht aber siehst du alles. Und das Licht des Tages, das ist das Licht unseres Gottes, das wir durch den Heiligen Geist haben und das uns an seinem Wort entgegenscheint. Er scheint mit seinem Licht auf unser Leben. Und Gott wird in der Bibel wie genannt? Vater des Lichts. Und Paulus nennt uns Kinder des Lichts. Was auch darauf hindeutet, was für eine enge Verbindung da ist. Vater und Kinder, es gibt kaum eine engere Verbindung als diese familiäre Verbindung. Von Vater zu Kind, von Eltern zu Kindern. Und das ist genau das, wie Paulus das für uns sieht. Welche Ehre, dass wir Kinder des Lichts sind, zum Vater des Lichts gehören und mit der Finsternis nicht mehr zu tun haben. In Vers 6 lässt er uns allerdings sagen, so lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die schlafen des Nachts. Und die betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Aus Vers 5 hätte der Eindruck entstehen können, weil wir Kinder des Lichts sind, ist automatisch alles gut. Und wird alles automatisch laufen. Das ist leider nicht so. Das wäre ja so schön einfach. Aber Paulus fordert uns auf, nicht zu schlafen, sondern zu wachen und nüchtern zu sein. Das heißt, wir scheinen in der Gefahr zu stehen, zu schlafen, einzuschlafen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Man lässt eine Zeit lang mal seine stille Zeit schleifen, liest wenige in der Bibel. Je weniger man in der Bibel liest, desto weniger hat man Lust darauf, in der Bibel zu lesen. Das ist ein Prinzip. Der geistliche Hunger auf Gottes Wort kommt beim Lesen. Und umgekehrt genauso, er verschwindet beim Nichtlesen. Und so werden wir schläfrig, geistlich träge. Wir kommen in den Gottesdienst, weil man das so macht. Natürlich, Sonntag geht man in den Gottesdienst. Aber man kommt und sagt, mal sehen, was er da heute wieder abliefert. Ach, große Erwartungen habe ich eigentlich nicht. Ja? Dann lässt man vielleicht mal sagen, ach Mensch, heute läuft ein guter Film im Fernsehen, ich lass mal den Hauskreis sausen. Und das zieht sich hin und plötzlich schlafen wir. Und schlafen, so sieht man im Text, ist nachts, also in der Finsternis. Schlafen, und obwohl ich wirklich gerne und lang schlafen würde, ist hier in dem Text, in diesem Text was Negatives. Wir brauchen natürlich unseren Schlaf, aber es ist ein qualitativer Unterschied hier in diesem Text zwischen dem normalen Schlaf, den jeder Mensch braucht, damit der Geist, damit er überhaupt funktioniert, und dem Schlaf, der geistlich ist. Und der geistliche Schlaf, wenn wir nichts mehr mitkriegen von Jesus, weil es ist absolut negativ. Und hier wird auch Trunkenheit in dem Text zum Beispiel erwähnt. Trunkenheit ist klar, ist in jedem Fall was Negatives. Braucht es keine großen Begründungen. Wer schon mal einem Besoffenen begegnet ist, und ich glaube, jeder von uns hatte diese Erfahrung hier und da schon mal gemacht, der weiß selber, wovon ich rede. Derjenige, der kann gar nichts dafür, aber er hat sich nicht selbst im Griff, sondern wird vom Alkohol kontrolliert und der Suff lässt ihn Dinge tun, die er im nüchternen Zustand bedauern würde. Aber betrunken sein steht in diesem Text hier nicht nur für Alkohol, sondern ich würde es nehmen für sämtliche Dinge, die statt Christus über uns herrschen und uns dazu bringen, zu sündigen, uns von Jesus Christus wegzubringen. Jede Art von Sucht kann dazu zählen. Zum Beispiel. Bei Sucht denkt man an Alkohol oder Drogen, aber es gibt so viel mehr. Gerade in der jungen Generation Internetsucht, Spielsucht. Und ganz erschreckend, gerade unter den Jugendlichen, was da auf deren Smartphones immer wieder kursiert, Pornografiesucht. All das gehört dazu. All das bringt uns von Gott weg. Alle Dinge, die ihm nicht die Ehre geben. Paulus sagt uns in Vers 8, wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. bitte versteht unter nüchtern nicht langweilig. Das ist damit nicht gemeint. Nüchtern heißt, und das erlebe ich gerade so sehr schön durch die ganzen Vitamine, die ich mir reinpfeife, einen klaren Kopf zu haben, den Durchblick zu haben, mal Dinge zu sehen, die man nicht, sonst nicht sehen würde. Nüchtern heißt, wach zu sein, aufmerksam, wachsam. Und er fordert uns auf, wir sollen wachsam und nüchtern sein. Schön und gut, das zu hören. Die Frage ist, warum und wie geht das? Wir sollen deswegen wachsam und nüchtern sein, damit wir nicht überrascht werden, wenn der Tag von Jesu Wiederkunft plötzlich da ist. Und wie sind wir wachsam und nüchtern? Ich habe ein paar Punkte, ich gestehe, ich habe sie mir ausgeliehen aus einer Predigt von Friedemann, aber man muss das Rad auch nicht neu erfinden, weil diese Punkte so genial sind. Erster Punkt, entlarve die Lügen in deinem Leben, die dich von Gott fernhalten. Jeder von uns glaubt eine Menge Dinge und viele von uns glauben auch eine Menge Unsinn über sich selbst. Gott kann mich nicht lieben. Ich habe so schlimme Dinge getan. Ich bin wertlos. Ich kann nicht, ich hab nicht. Wir glauben Lügen über Gottes Wesen und wir glauben Lügen über unseren Wert vor ihm. Wir glauben Lügen, dass wir bestimmte Dinge tun müssen, dann geht es uns gut, obwohl das nicht stimmt. Und Lügen, das sind Versprechen, das sind Dinge, die uns so etwas versprechen, was sie aber nicht halten. Zum Beispiel. Also die erste Qualität ist das, was wir falsch über uns glauben. Das ist der erste Teil, Lügen. Wie stehen wir vor Gott? Wie sind wir vor Gott? Und der zweite Teil ist, dass es Lügen gibt, die uns Dinge versprechen, die sie aber nicht halten. Wenn du das und jenes tun wirst, dann wird es dir gut gehen. Wenn du dieses und jenes kaufst, dann wirst du endlich zufrieden sein. Aber ich glaube mir, das wirst du nicht. Dann hast du vielleicht einen, so mal ein bisschen aus meiner Generation zu plaudern, ich selber habe da keine großen Ambitionen, aber es gibt Leute, die kaufen sich ein Samsung Galaxy S4 und dann stellen sie fest, ihr Nachbar hat schon das S6er. Und das ist ja noch viel krasser. Und das kann ja noch viel mehr. Meine Güte. Oh, jetzt bin ich wieder unzufrieden. Nein, ich brauche das S6er. Dann geht's mir gut. Und dann hast du es und dann gibt's das S7er. Was machst du dann? Ja, das sind die Lügen. Die versprechen uns und dann werden wir uns gut fühlen. Das kann man auf alles Mögliche ausdehnen. Dann, du brauchst das jetzt. Alles, wenn es heißt, du brauchst das jetzt. Das ist schon mal, muss man mal hinhören und sagen, ja, brauchst du es wirklich? Ich für meinen Teil bin stolz darauf, ein altes Seniorenhandy zu benutzen, weil ich kann damit erreicht werden und SMS schreiben und das reicht vollkommen. Wir brauchen weniger, als wir denken. Erster Punkt, entlarve die Lügen. Denn der Vater der Lüge ist Satan und er lügt uns voll, wie er nur kann, mit dem einen Ziel, damit wir von Gott abgehalten werden. Zweiter Punkt, bleib mit Gott verbunden. Nimm dir Zeit zur Begegnung mit ihm. Das ist etwas, was ich immer wieder wiederhole. Wir müssen uns Zeit zur Begegnung mit ihm einplanen, sonst findet sie nicht statt. Ihr kennt das Beispiel. Mittlerweile können Sie es wahrscheinlich auswendig, weil ich es regelmäßig in Predigten gebrauche. Wenn der Tag erstmal läuft, dann läuft er. Und wenn du denkst, du findest eine Lücke irgendwo zwischendrin für Gott, das mag vielleicht mal klappen, aber in der Regel klappt es nicht. Weil dann fällt dir dies ein, dann fällt dir jenes ein, dann fällt dir das ein. Am Ende des Tages wunderst du dich und sagst, ich habe gar keine Zeit für Gott gehabt. Ja? Aber das ist so ein bisschen, um es mal zu verdeutlichen, wie ich muss zum Friseur. Muss ich sowieso. Aber ne, so nach dem Motto, ja. Und wenn ich da mal eine Lücke habe, dann gehe ich hin. Beim Friseur, Leute, macht man meistens einen Termin. Sonst klappt das nicht. Dann kommst du nachher hin und da hat gar keine Zeit. Oder du denkst, du kannst es irgendwie schaffen und findest keine Zeit, weil der Tag hat die Lücke nicht, wenn du immer drauf loslebst. Du wirst sie nicht finden und so ist es auch mit Gott. Nimm dir Zeit und plane Begegnung mit Gott ein. Es gibt Leute, und ich hoffe, ich werde bald in Zukunft auch dazu gehören, die tragen sich das regelmäßig in Terminkalender ein und sagen, hier, da ist meine Zeit mit Gott. Und da kommt mir nichts zwischen. Von da bis da, da habe ich Zeit mit Gott. Und nichts anderes sonst auf der Welt. Drittens, füttere deine Seele mit Gottes Wort. Wenn du zum Beispiel Predigten hörst und dadurch mitbekommst, wie andere das Wort Gottes auslegen. Indem du in der Bibel liest, selbstverständlich. Und wir sollten viel mehr in der Bibel lesen, als wir es allgemein hin tun. Ich glaube, das ist das, was uns Christen in Deutschland am meisten schwächt. Wir lesen zu wenig in der Bibel. Und ich stelle mich da genauso drunter. Wenn deine Seele gut genährt ist durch Gottes Wort, dann wird sie nicht müde. Und dann hat sie auch nicht den Wunsch nach gelegentlichen, ausschweifenden Ausflügen in die Finsternis. Bibel lesen und Zeit für die Beziehung mit Gott sind zwar zwei verschiedene Paar Schuhe, aber wir brauchen beide. Wir brauchen die persönliche Begegnung mit ihm in seinem Wort, durch sein Wort, aber wir brauchen auch die persönliche Beziehung im Gespräch mit ihm. Aber wir brauchen sie. Nächster Punkt, wie wir es schaffen können, nüchtern und wachsam zu bleiben, pflege die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist ein extrem wichtiger Punkt, denn in der Gemeinschaft ermutigen wir uns gegenseitig und halten uns wach. Wir ermahnen einander, wo es nötig ist. Wir hatten gerade vor kurzem bei uns in der Gemeinde einen Gemeindetest gemacht. Das wird dann ja alles anonym angegeben. Man weiß nicht, wer steht dahinter, aber macht da überall so ein paar Kreuze zu den Fragen. Und ich hatte die Ehre, die Dinger in den Computer reinzuhacken, die Auswertungen. Und ich war erschrocken. Es gab einen Zusammenhang zwischen Leuten, die sagten, der Gottesdienst bringt mir nichts, die Predigt bringt mir nichts, ich wachse geistlich nicht. Und du stellst fest, die haben keinen Hauskreis, die haben keine Kleingruppe oder Zweierschaft, wo sie sich austauschen, die kommen nur zum Gottesdienst. Und das finde ich, deswegen sage ich, pflegt Gemeinschaft. Und ich weiß gar nicht, ob ich jetzt Eulen nach Athen trage, wie man so schön sagt, weil ihr alle sowieso schon in einem Hauskreis seid. Aber wenn ihr das nicht seid, Leute, nehmt euch das aufs Herz. Da gibt's Leute, denen könnt ihr von euch unheimlich was mitgeben. Und da gibt's Leute, die sagen dir dann vielleicht, du guck mal da genauer hin. Ist vielleicht nicht immer angenehm, aber du kriegst Korrektur, du kriegst Ermutigung. Und ihr tragt euch gegenseitig. Pflegt die Gemeinschaft mit anderen Christen. Das ist so wichtig, um wach zu bleiben und geistig zu wachsen. Wenn du die Gabe des Sprachengebets hast, und ich mache jetzt keine Umfrage, wer von euch diese Gabe besitzt, darum geht's auch nicht. Aber wenn du sie hast, dann mach reichlich Gebrauch davon. Paulus sagt, diese Gabe, ne, wer in Sprachen redet, erbaut sich selbst. Wir erbauen uns nicht selbst, damit wir uns den Bauch pinseln und für unser Ego und damit es uns so toll geht, sondern wir erbauen uns selbst für Gott, damit wir der Gemeinde dienen können. Wenn wir selber erbaut sind und dann sind wir, dann geht's uns gut und dann sind wir bereit, das, was wir von Gott an Segen empfangen haben, an andere weiterzugeben. Macht reichlich Gebrauch davon, denn diese Gabe ist für die, die sie haben, eine direkte Verbindung in den Himmel. Für die, die sie nicht haben, gibt's andere direkte Verbindungen in den Himmel. Keiner, der sie nicht hat, steht schlechter da. Aber wer sie hat, lasst sie nicht verkümmern. Benutze sie. Letzter Punkt zu diesem, was kann ich tun, um geistlich wach zu sein und nüchtern? Lobe Gott bewusst mit Liedern und Danken und Lobpreisliedern, auch wenn du keinen direkten Anlass siehst. Gott zu loben rückt nämlich ihn in den Fokus. Und manchmal dadurch auch häufiger das Problem aus dem Fokus. Und deine Seele öffnet sich dem, der der Problemlöser ist. Und der dir eine neue Sicht geben kann über die Dinge. Und der dir hilft, dass du wirklich positiv auf ihn schauen kannst. Lobe Gott bewusst mit Lobpreisliedern, auch wenn du keinen direkten Anlass siehst. Und vielleicht auch gerade dann, wenn du denkst, naja, Ach, loben ist mir gerade nicht zumute. Dann ist das vielleicht eine Entscheidung, eine sehr bewusste Entscheidung. Sag, ich mache es dennoch. Ich fange mal an zu danken. Ich fange mal an zu gucken, wo kann ich Gott dankbar sein für mein Leben. Und dann fange ich an zu danken und dann lobe ich ihn bewusst und singe ihm Lieder. Und das bringt uns in die Verbindung mit ihm. All diese Dinge, die ich eben gesagt habe, halten uns wach und nüchtern und sättigen unsere Seele. All diese Dinge stärken unseren Glauben, dass wir ein Panzer des Glaubens um uns herum tragen, der die Schläge des Feindes abhält. Denn die Schläge des Feindes kommen sowieso. Das wissen wir alle. All diese Dinge sorgen dafür, dass unsere Gedankenwelt geschützt ist durch Gott. Wir sind aufmerksam. Wir tragen den Helm des Heils, weil unsere Gedanken geprägt sind von Gottes guter Heilswahrheit. Und das Schlachtfeld des Satans, wenn er um uns kämpft, das findet hier oben statt. Habt ihr euch schon mal bei so einem Gedanken ertappt, wo ihr denkt, wo kommt der denn jetzt her? Der ist ja richtig doof. Satan freut sich, wenn wir ihn nicht bemerken. Und er nutzt jede Gelegenheit dazu. Aber wir können das merken und wir können ihn davon abhalten, wenn wir mit Gott verbunden sind. Wenn ihr diese Punkte, die ich eben gesagt habe, wenn ihr die echt in euren Alltag mit reinnehmt, dann werdet ihr wachsam und nüchtern sein und der Feind macht ein langes Gesicht, weil er bei euch nicht landen kann. Wenn wir wachsam sind, nüchtern und an Gott dranbleiben, dann haben wir auch einen ganz wichtigen Punkt, Liebe untereinander und Liebe zu denen, die Gott nicht kennen. Erinnert ihr euch? Die Wiederkunft Jesu ist für die, die ihn nicht kennen, eine Katastrophe. Sie brauchen Jesus. Und wenn wir Liebe für sie haben, dann merken sie das. Sie können sich leichter für Gott öffnen, als wenn man da nur steht und ihnen ein Traktat in die Hand drückt. Denn sie spüren, wir meinen sie. Und sie sind uns wichtig. Dann können wir ihnen auch mit dem Evangelium kommen. Bestes Beispiel. Wir haben in Lüneburg die Arbeit 1a. Vielleicht hat einer von euch schon mal auf der Mühlheimer Seite geguckt, als das vorgestellt wurde. Das ist ein sozialdiakonisches Projekt in einem Problemstadtteil, ganz bei uns in der Nähe der Gemeinde, hat angefangen mit einer Spielplatzarbeit. Regelmäßig. Und dann wollten sie irgendwann im Winter mal wenigstens rein, weil es nicht geklappt hat, den Winter davor die Leute Richtung Gemeinde zu bringen. Und dachten, das muss vor Ort sein. Und die haben beim neuen Besitzer der Wohnung angefragt, die diese Spielplatzarbeit gemacht haben, und sagt, nee, so eine noch nicht sanierte Wohnung, wo es noch schimmelig ist, die kann ich euch nicht geben. Aber ich kann euch was viel Besseres geben. Das ehemalige Verwaltungsgebäude, das ist frei. Das könnt ihr haben. Und ich baue euch das aus. Ich sehe, was ihr macht. Ich finde das so toll. Ich bin überzeugt von dem, was ihr mir erzählt habt. Ich mache das für euch fertig. Und er hat Geld reingesteckt. Und monatlich schenkt er uns noch eine bestimmte Summe dazu, dass wir diese Arbeit betreiben können. Und es kommen jeden Tag Leute, Kinder und ihre Eltern. Und zwei von diesen Familien, zwei muslimische Familien, fahren jetzt. Das stockt so ein bisschen. Fahren jetzt mit uns auf Gemeinde, werden vielleicht nicht am Gottesdienst teilnehmen, aber sie sind von einer Horde von Christen und Gottes Liebe kann ihnen dort in großer Zahl begegnen. Und sie kommen mit, weil sie merken, wir meinen sie. Sie merken jetzt schon durchs 1a, wir haben sie lieb. Und das ist die Möglichkeit. Wenn sie Liebe haben, dann kommen die Leute und öffnen ihr Herz. Dann Vers 9, ich möchte noch den letzten Vers. Vers 9? Ja. Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, das Heil zu erlangen durch unseren Herrn Jesus Christus. Vers 10, der für uns gestorben ist, damit wir, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm erleben. Bei all der Ermahnung, nüchtern zu sein, könnte man auf den Gedanken kommen, wenn wir uns nicht anstrengen, wachsam und nüchtern zu sein, dann war's das für uns. Dann werden wir einschlafen und dann sind wir weg von Gott. Und ich glaube, auch darum schreibt Paulus diesen Satz an die Thessaloniker, um den Druck rauszunehmen. Wehe, wenn wir nicht wachsam sind. Schreibt, wir sind nicht bestimmt, unter Gottes Zorn zu stehen. Das ist nicht sein Wille und nicht sein Plan für unser Leben. Gott hat uns bestimmt, dass wir das Heil erlangen sollen durch Jesus. Lasst euch das mal auf der Zunge zergehen. Gott hat uns bestimmt dafür, dass wir das Heil erlangen sollen. Lange bevor wir überhaupt jemals dran gedacht haben, hat er gesagt, ich bestimme euch dafür, dass ihr das Heil bekommen sollt. Ihr sollt in den Himmel kommen. Das ist mein Plan für euer Leben. Er hat sich entschieden. Er hat sich für uns entschieden und beschlossen, die will ich im Himmel sehen. Und das finde ich beeindruckend. Das ist zu hoch für mich. Aber Jesus wird eines Tages wiederkommen und er hat vorher entschieden, wir werden gerettet werden. Und er gibt uns durch Paulus gute Ratschläge, die wir eben gehört haben, wie wir uns auf den Tag seiner Wiederkunft vorbereiten sollen. Ihr Lieben, und wenn wir so leben, beziehungsweise anfangen so zu leben und diese Schritte in unser Leben integrieren und aufnehmen, wir leben sowieso in und mit Christus. Aber wenn wir das umsetzen, dann werden wir vorbereitet sein. Und der Tag, an dem er kommt, erwischt uns nicht eiskalt wie ein Dieb in der Nacht. Und wir werden vorher nicht nur vorbereitet sein, sondern die Werke, die Jesus von uns möchte, auch getan haben. Wir werden sein Evangelium weitergetragen haben an die Leute, die diese Botschaft dringend brauchen. Und dann, wenn er wiederkommt, können wir sagen, wow, wir wussten, dass du kommst. Endlich bist du da. Amen.